Kennst du schon die Fortbildungsakademie von Klinisch Relevant? Im Herbst starten viele neue Live-Online-Kurse. Beispielsweise zu Trachealkanülenmanagement, modernes Qualitätsmanagement für MedizinerInnen oder Pharmakotherapie für die innere Medizin. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Weitere Infos in den Shownotes.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Professor Stefanie Schreiber zum Thema zerebrale Mikroangiopathien. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich sage herzlich willkommen zu einer weiteren Kooperationsfolge zwischen Klinisch Relevant und reine Nervensache. Ein weiteres Mal sitzen wir in einer sehr illustren Runde. Und wir müssen als erstes natürlich unseren Gast willkommen heißen, Frau Professor Stefanie Schreiber. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, schön, dass du dir Zeit genommen hast heute. Und mit dabei sind auch wieder Marc Pawlitzki und der Dietrich Sturm, mein Freund und Kollege. Wir wollen heute sprechen über die kleinen Gefäße im Gehirn, wenn ich das einmal so zusammenfassen darf. Aber bevor wir das tun, Steffi, hast du ganz kurz Lust, dich einmal vorzustellen, weil ja nicht alle werden dich kennen. Wer bist du und was machst du?
Ja, Kai, vielen herzlichen Dank. Also ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf, was erzählen darf. Mein Name ist Stefanie Schreiber. Ich habe aktuell die kommissarische Direktion der Klinik für Neurologie an der Otto von Guericke Universität in Magdeburg inne. Momentan mache ich viel Management, vertrete die Neurologie in ihrer Breite. Aber ich selbst habe eine Spezialisierung im Bereich der Kleingefäßerkrankungen des Gehirns und freue mich, dass wir das heute diskutieren können.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Kleingefäße werden ein bisschen stiefmütterlich betrachtet vielleicht. Beim Schlaganfall schauen wir immer nach Bluthochdruck, wir schauen nach den großen Gefäßen, nach Gefäßstenosen, nach Vorhofflimmern. Aber wie ist das mit den kleinen Gefäßen? Da wollen wir heute reingucken. Vielleicht ganz am Anfang einmal so ein bisschen Definitionsfragen mal. Also wie ist es eigentlich heutzutage? Du beschäftigst dich ja wissenschaftlich mit dem Thema. Welche Begriffe werden überhaupt noch benutzt? Ich denke an die radiologischen Befunde, die wir manchmal bekommen. Also da ist die Rede von zerebraler Mikroangiopathie, da ist die Rede von SAE, VC-Cast 1 bis 3 und so. Was sind aus deiner Sicht wichtige Termini, die man braucht? Und vielleicht kannst du die auch noch so ein bisschen definieren.
Ja, das ist eine wirklich sehr gute Frage. Und wir haben uns lange auch in so einem Land befunden, wo alles Mögliche an Begriffen zulässig war. Keiner wusste, was ist das? Jeder redet eine andere Sprache. Tatsächlich gab es 2013 Konsensuskriterien, die heißen STRIVE. Da hat die wissenschaftliche Community in der Mikroangiopathie festgelegt, wir müssen doch einheitlicher reden. Und da sind MRT-Kriterien festgelegt worden. Da ist zum Beispiel das Wort SAE entfernt worden, also die subkortikale arteriosklerotische Enzephalopathie. Das ist veraltet. Das heißt inzwischen Marklagerläsionen vaskulären Ursprungs, also auf Englisch White Matter Hyperintensities of Vascular Origin. Das ist der korrekte Begriff für das alte SAE. Dann gibt es so Sachen wie Lakunen und lakunäre Infarkte, die dazugehören, erweiterte perivaskuläre Räume, Mikroblutungen. Das ist alles innerhalb des Spektrums der zerebralen Mikroangiopathie, also der kleinen Hirngefäßerkrankung. Und die beiden wichtigsten, die man kennen sollte, sind die zerebrale Amyloidangiopathie. Das ist die CAA. Und die zweite, die häufiger noch ist, ist die hypertensive Arteriopathie oder vaskuläre Risikofaktor assoziierte Mikroangiopathie des Gehirns. Das sind so die sporadischen Varianten, die vor allen Dingen die alternde Bevölkerung trifft. Es gibt natürlich seltene genetische Varianten, aber wenn wir sagen, wir wollen über das Häufige und Relevante sprechen, dann sind das die beiden Formen, deren Namen man kennen sollte.
Ist denn die CAA, ist das denn eine Erkrankung, die eher zu Schlaganfällen oder zu Demenzen führt? Also kann man das so sagen?
Also es ist eigentlich für uns vom wissenschaftlichen Verständnis her eine coole Erkrankung, weil die halt ein sehr, sehr buntes Spektrum an klinischen Phänotypen zeigt. Also Patienten haben Schlaganfälle, die können durchaus ischämisch sein. Sie haben häufige Hirnblutungen. Und was eigentlich der häufigste Phänotyp ist, sind kognitive Defizite bis hin zur Demenz. Aber die Patienten können auch epileptische Anfälle zeigen als klinischen Phänotyp. Sie zeigen sogenannte TFNEs, das sind transiente fokale neurologische Episoden. Das sieht aus wie so eine TIA oder ein epileptischer Anfall, ist aber noch was anderes. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass die Patienten psychiatrische Symptome haben können. Also Persönlichkeitsveränderungen, Depressionen. Das ist spannend und das zeigt vor allen Dingen, dass wir mit der klinischen Diagnose bei der CAA und bei der Mikroangiopathie allgemein nicht weiterkommen, weil es halt so bunt ist, dass man daran die Erkrankung nicht allein diagnostizieren kann.
Ich finde es immer schwierig, auch so aus dem Praxisalltag, dass wir ja oft den radiologischen Befund bekommen. Da steht entweder manchmal auch nach Fazekas eingeteilt, wie stark die SAE ist. Oft steht nur SAE drin. Ja. Wie kann man eigentlich, also wann muss man an eine CAA denn denken? Also weil oft hängt es ja auch von den Sequenzen ab. Was ist so, welche Sequenzen brauchen wir und wann sollten wir auch bei der Überweisung als Neurologen und Neurologinnen da vielleicht mehr darauf hinarbeiten, noch die Radiologen hinschubsen, da mal drauf zu schauen?
Also man braucht zwei Kernsequenzen. Das eine ist eine eisengewichtete Sequenz, das kann eine T2-Stern oder eine SWI sein. Und man braucht eine T2-gewichtete Sequenz, das ist entweder Flair oder T2. Und dann kann man anhand dieser beiden Sequenzen die Diagnose stellen. Also das zeigt, wir haben eine hämorrhagische Pathologie, die über SWI oder T2-Stern diagnostiziert wird, Mikroblutungen, Siderosen, Makroblutungen. Und wir haben daneben eine nicht-hämorrhagische Pathologie, die sich anhand dieser SAE-Marklagerläsionen zeigt und den erweiterten perivaskulären Räumen. Und wenn man von jeder Pathologie eine hat, reicht das für die Diagnose der CAA aus. An eine CAA würde ich immer denken, wenn ein älterer Mensch kommt, also die Boston-Kriterien, die das definieren, sagen, das Grenzalter ist 50 Lebensjahre inzwischen. Ab dem Alter würde ich anfangen zu gucken. Die Symptome können unspezifisch sein, Gangstörung, Schwindel und das Häufigste sind halt kognitive Defizite. Wenn ich so einen Patienten sehe, der auch so ein Konglomerat an Symptomen zeigt, dem würde ich unbedingt diese Sequenzen machen.
Steffi, jetzt ist aber so, jetzt haben ja viele unserer auch älteren Patienten ASS an Bord oder NOAC und entsprechend ist ja da zum einen, wenn da jetzt, sag ich mal, ein schwarzer Punkt salopp gesagt zu sehen ist, sofort absetzen, sofort an CAA denken oder sagst du, es braucht schon eine gewisse Lokalisation und Menge an nachweislichen Eisenablagerungen?
Ja, da gibt es inzwischen eigentlich einen ganz guten Konsens oder ein Statement-Paper von Andreas Charidimou. Wie gehen wir mit unseren Patienten um, wenn die Blutung im Gehirn haben? Also wir haben ja die Mikroblutung, wir haben die Makroblutung, wir haben die Siderose. Und man weiß inzwischen, dass das ischämische Schlaganfallrisiko bei Vorflimmern viel höher ist als das Hirnblutungsrisiko bei CAA. Und so muss man auch abwägen. Eine Mikroblutung, kein Problem. 10 Mikroblutungen, auch kein Problem. Fokale Siderose, auch kein Problem. Kein Problem heißt, wir können ASS geben, wir können NOAC geben. Problem sind die disseminierten Siderosen, die tatsächlich ein sehr hohes Hirnblutungsrisiko unterm NOAC haben. Bei diesen Patienten sollten wir wirklich kritisch abwägen. Da ist das Hirnblutungsrisiko äquivalent zum ischämischen Schlaganfallrisiko oder sogar höher. Das heißt, diese Patienten sollten wir unter einen VFO-Okluder setzen, wenn der Vorflimmern hat und die Antikoagulation beenden. Aber alle anderen, die keine disseminierte Siderose haben, die würde ich antikoagulieren.
Ich wollte noch mal einen Schritt zurücktreten und vielleicht auch eine klinische Beobachtung teilen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, dass Patientinnen und Patienten mit einer CAA einfach ja, gar nicht so selten einfach mit einer manifesten Hirnblutung symptomatisch werden und in der Notaufnahme dann irgendwie einschlagen. Ich hoffe, das seht ihr auch so. Und die zweite Frage wäre noch mal so ein Schritt zurück. Steffi, ich hatte dich so verstanden, es gibt zwei Haupterkrankungen aus dem Kleingefäßbereich, einmal eben die CAA und einmal die risikoassoziierten Erkrankungen. Und ich gehe davon aus, aber vielleicht kannst du es nochmal ausführen, die haben auch nicht den gleichen Pathomechanismus.
Also zur ersten Frage, dass die häufig mit einer Hirnblutung aufschlagen. Da ist so die Frage des Settings, ja. Wir aus der Akutklinik heraus sagen, klar, das ist die Präsentation. wenn man in die Gedächtnisambulanzen gucken, dann werden die was anderes sagen. Dann sagen die, CA kommt häufig mit kognitiven Defiziten. Ich glaube, es ist so eine Settingfrage. Und ich glaube, wenn man so in der Hausarztpraxis oder in die allgemeine neurologische Versorgung schaut, wird man die CA auch einfach häufig inzidentell sehen, also ohne Symptome. Wenn ich jetzt niemanden subtil kognitiv teste, würde ich sagen, ja, dann sieht man das auch einfach im normalen Spektrum der Bevölkerung. Von der Sicht würde ich sagen, das ist ein Bias, dass man sagt, die Hauptmanifestation ist die Hirnblutung. Das hängt halt tatsächlich ab, wo ich tätig bin. Und das ist natürlich die schlimmste Manifestation, natürlich neben der Demenz, aber an die wir auch ran müssen, präventiv und therapeutisch. Und zum pathophysiologischen Mechanismus ist es so, das ist tatsächlich different. Also bei der CAA beginnt die Erkrankung mit der Akkumulation von Beta-Amyloid in der Tunica media, der Gefäßwände, der vor allen Dingen leptomeningealen und kortikalen Gefäße. Und bei der risikoassoziierten Variante beginnt die Pathologie eher mit einer Blut-Hirn-Schrankenstörung, mit einer endothelialen Dysfunktion. Und die betrifft vor allen Dingen Gefäße in den tiefen Hirnstrukturen, also Basalganglien, Thalamus, Hirnstamm und Marklager. Am Ende glauben wir inzwischen, dass das so, dass da auch eine Konvergenz ist zum Schluss. Also je weiter fortgeschritten beide Erkrankungen sind, desto mehr ist wahrscheinlich auch ein Übergang ineinander zu erwarten. Also wenn ein CA-Patient mit 80 Jahren auch eine arterielle Hypertonie hat, was ja häufig ist, hat er natürlich auch eine Bluthirnschrankenstörung und auch eine endotheliale Dysfunktion. Und wenn jemand eine risikofaktorassoziierte Mikroangiopathie hat, dann versagt die Funktion des Gefäßsystems. Es kommt zu Clearance-Störungen und dann akkumuliert der natürlich auch eher Abeta. Von der Sicht, je länger man schaut, desto mehr gehen die Erkrankungen ineinander über, trotz unterschiedlicher Pathomechanismen.
Sind denn die gängigen Risikofaktoren gleich gewichtet oder kann man sagen, der eine Rauchen hat jetzt einen höheren Stellenwert als der andere, wie eben arterieller Hypertonus oder sowas?
Also der wichtigste ist die Hypertonie. Das ist der entscheidende. Wenn da noch ein Diabetes dazukommt, tut das den kleinen Gefäßen nicht gut. Rauchen würde ich nicht als primären Risikofaktor sehen. Er trifft ja eher die großen Gefäße. Für die Hyperlipidämie, glaube ich, ist es nicht gut geklärt. Also Hypertonie ist der zentrale Risikofaktor hypertensive Arteriopathie. Also danach ist er auch benannt.
Steffi, du hast ja, haben wir ja so ein bisschen festgestellt, dass die kleinen Gefäße vielleicht so ein bisschen im Hintergrund sind, wenn es um Schlaganfall-Ätiologie geht. Ist das auch deine Wahrnehmung, dass wir da mehr hinschauen müssten? Also ist das was ein relevanter Anteil in der Bevölkerung darstellt als Ätiologie von Demenz- und Schlaganfallerkrankungen?
Ja, also da stimme ich vollkommen zu. Wir haben ja aktuell die Situation, kommt der Schlaganfall? Ist es nicht die ACI-Stenose? Ist es nicht das Vorflimmern? Langweilig, ja. Nichts gefunden, entlassen, Empfehlung Hypertonieeinstellung, ASS machen, geben wir allen und gut ist. Und das ist auch das Bild über Jahre auch gewesen. Und das prägt uns natürlich auch, weil wir nicht so aktiv werden können, weil es keine vernünftige Therapie gibt. Aber wir bewegen uns im Verständnis der CAA zunehmend hin zu der Idee, dass Inflammation eine große Rolle spielt. Also dass Blut-Hirn-Schrankenstörungen die Erkrankung triggern, den Schlaganfall triggern, möglicherweise auch die kognitiven Defizite und die Hirnblutung triggern. Und wenn wir diesen Weg weitergehen, dann wird der Schlaganfall bei der Mikroangiopathie auch behandelbar, präventiv behandelbar, möglicherweise auch therapeutisch behandelbar. Und das wird die Erkrankung viel stärker in den Fokus perspektivisch rücken.
Vielleicht können wir noch mal ein bisschen mehr auch über die Diagnostik sprechen. Du hast jetzt gerade schon sehr viel gesagt über die MRT-Kriterien. Gibt es noch andere Biomarker oder diagnostische Kriterien, die aus deiner Sicht eine große Rolle spielen oder vielleicht auch in der Zukunft spielen werden, wenn wir jetzt auch an die Weiterentwicklung, an die technische Weiterentwicklung denken?
Ja, also momentan ist es der diagnostische klinische Standard, das MRT zu benutzen. Die anderen Marker sind bisher nicht etabliert, aber da passiert ganz, ganz viel im Feld. Und zwar sind es die Liquor-Biomarker, die perspektivisch eine Rolle spielen und die wir in der Klinik auch wissenschaftlich bereits anwenden. Das ist das Paper, auf das Mark anspielte in Annals Neurology, was der Philipp Arndt gerade als Erstautor publiziert hat. Dort haben wir gesehen, dass wenn man Abeta im Liquor misst, also Abeta 40 akkumuliert in den Hirngefäßen bei CAA und wenn das sehr, sehr niedrig ist, also sehr, sehr viel im Gehirn akkumuliert, dann kriegen die Patienten viel schneller eine Hirnblutung und haben ein höheres Hirnblutungsrisiko. Konkret ist jemand, der schon mal geblutet hat, hat bei einem niedrigen Abeta-Wert im Liquor vor ein 20-fach erhöhtes Risiko. Und jemand, der noch nie geblutet hat, hat bei gleichem niedrigen Abeta im Liquor vor ein 10-fach erhöhtes Risiko. Das ist ja ein Wort. Und damit haben wir im Liquor einen prädiktiven Marker für Hirnblutungen. Das ist was ganz Wichtiges. Da hat man momentan nicht so viele von. Die andere prädiktive Marker ist die Siderose im MRT. Wenn man so eine Marker beginnt zu kombinieren, kann man sicher perspektivisch individualisierte Prognosemodelle entwickeln. Und wo es natürlich hingeht, ist nicht nur das Verständnis dieser sogenannten vaskulären degenerativen Marker, sondern wir gehen natürlich immer stärker in Richtung inflammatorischer Marker. Auch so einfache Dinge wie Albuminquotient, die sind auch verändert, der ist auch erhöht. Der ist ein Marker für die Blut-Hirn-Schranken-Störung. Und wo es sich hinbewegt, sind Marker für endotheliale Dysfunktion, für Matrix-Metallo, also für die extrazelluläre Matrix, für Matrix-Metalloproteinasen, das Komplementsystem. All das spielt eine Rolle für eine Art inflammatorische Kaskade an den kleinen Gefäßwänden. Und da werden neue diagnostische Kriterien hingehen. Die werden dann mit MRT-Markern kombiniert werden.
Und wie ist es jetzt im Zeitalter jetzt ja auch der Amyloid-Antikörper zu verstehen? Da ist ja generell ja auch die Sorge vor Blutungen etc. Da geht es ja mehr um ARIA. Aber wie siehst du auch also mit dem Thema, dass zum Beispiel gemischte Pathologien vorliegen, dass man die vielleicht nicht unbedingt auch, wenn man zum Beispiel die CAA ja auch vielleicht übersehen hat. Also wie geht man da am besten vor? Spielt das eine Rolle? Gibt es da schon Ideen zu?
Es gibt ja diese radiologischen Kriterien, die ich jetzt nicht alle im ganz Detail sagen kann, aber es gibt ja eine Mikroblutungsanzahl, 4, die nicht überschritten werden darf, die Siderose, die nicht vorliegen sollte. Ich glaube, wenn wir Biomarker haben, die ein individuelles Hirnblutungsrisiko prädizieren, wie so zum Beispiel Liquor-Abeta, dann haben wir auch die Chance, Patienten individuell zu selektieren und bezüglich ihres ARIA-Risikos besser zu verstehen. Woran wir zum Beispiel auch arbeiten, sind Risk-Faktor-Scores im MRT für das ARIA-Risiko. Dass wir zum Beispiel sagen, also ARIA ist ja nichts anderes als eine Überladung der Gefäßwand mit Abeta. Der Anti-Abeta-Antikörper wird gegeben. Das Abeta bei Alzheimer-Erkrankungen wird aus dem Parenchym an die Gefäßwand mobilisiert. Es entsteht ganz viel Abeta an der Gefäßwand und dann kann das nicht mehr abtransportiert werden. Es ist eine Überladungserscheinung und es kommt zur Entzündung an der Gefäßwand und dann zur Hirnblutung. Also das ist die ARIA und die Sorge, was passiert, Hirnblutung und Hirnödem. Und was wir uns anschauen ist, kann man sagen, bei Patienten ist dieser Abtransport an der Gefäßwand, dieses sogenannte Clearance, individuell stärker gestört oder weniger gestört. Und wenn wir wissen, die ist sehr, sehr schwer gestört, diese Clearance, dann darf der den Anti-Abeta-Antikörper nicht bekommen. Wenn wir aber wissen, dass diese Clearance funktioniert, kann man den Patienten möglicherweise auch diese Anti-Abeta-Antikörper geben, trotz Vorlage von Mikroblutung, trotz Vorliegen von Abeta an der Gefäßwand und auf jeden Fall bei einer Mischpathologie.
Das ist ja an sich, zeigt ja auch, wie wichtig solche Biomarker sind. Was mich nochmal jetzt für den Alltag interessieren würde, vom neuropsychologischen Profil her, ist das jetzt ein klassisches vaskuläres dementielles Syndrom, das sie entwickeln und oder spielen da auch so Alzheimer-Signaturen eine Rolle? Oder also es zeigt sich bei CA doch noch ein anderes Bild, was wir jetzt im Alltag haben, wäre ja mal vaskuläre Demenz, Alzheimer-Demenz. Das ist ja mal ein bisschen sehr grob. Kann man das ist ein Zwischending oder?
Also es gibt ganz gute Übersichtsarbeiten, die so die Mikroangiopathie insgesamt betrachten und man weiß eigentlich, dass alle Domänen betroffen sind. Also das Gedächtnis ist betroffen, die Aufmerksamkeit, Konzentration, auch visuelle Störungen. Die CAA hat ja eine okzipitale Prädilektionsstellung, also ist, eine Prädilektionsort, wo sie sich manifestiert. Also sind okzipitale kognitive Phänomene auch auf jeden Fall dabei. Und bei der hypertensiven Variante haben wir ja vor allen Dingen auch die tiefen Hirnstrukturen, wo Aufmerksamkeit und auch Geschwindigkeit eine Rolle spielen. Da es sich aber um Gesamthirnerkrankungen handelt, die ja nicht nur eine Hirnstruktur betreffen, ist relativ plausibel, dass viele Domänen gleichzeitig betroffen sind.
Ich wollte gerne mal ein bisschen den Blick nach vorne richten. Du hast ja schon gesagt, dass es auf eine Kombination von bestimmten Biomarkern hinauslaufen wird. Liquochemisch, MR-tomografisch, vielleicht auch inflammatorisch. Was denkst du denn, wie sich das ganze Feld weiterentwickelt wird? Und gleich mit so einer klinisch relevanten, praktischen Anschlussfrage, wann könnte es denn so sein, dass wir Patienten mit einer CAA dann auch routinemäßig noch Liquorpunkt ziehen sollen, müssen, um einfach wieder das Blutungsrisiko besser eingrenzen zu können? Es gibt ja durchaus Konstellationen, wo es Abwägungssache ist, ne? Nehme ich jetzt ASS mit dazu oder ein DUAC oder was auch immer? Wie schätzt du das ein?
Also wir punktieren die alle schon. Also auch aus wissenschaftlichem Interesse. Es gibt aber auch, glaube ich, eine ganz gute klinische Basis, dass man halt sagt, okay, man macht nochmal einen Demenzmarker dazu, man macht nochmal, guckt sich an, ist Inflammation dabei, also lymphozytäre Marker QALP. Die Entwicklung wird dahingehen und da arbeiten Konsortien bereits konkret daran, dass die Boston-Kriterien um Liquormarker erweitert werden. Also das wird kommen. Also wir haben momentan ja reine diagnostische Kriterien anhand des MRTs, aber es gibt bereits Konsortien, die transatlantisch arbeiten, übrigens mit uns auch zusammen, die den additiven Wert des Liquors mit dem MRT untersuchen und damit die Vorhersagekraft der Erkrankung versuchen zu verbessern. Und wir wissen, dass die CAA als Spektrum zu verstehen ist. Also wir haben ja nicht nur die degenerative CAA, sondern wir haben die inflammatorische CAA. Und wir wissen inzwischen, dass das nicht zwei disjunkte Typen sind, sondern die gehen einfach ineinander über. Und das heißt, dass wir bei vielen CAA-Patienten Inflammation erwarten können. Und wenn wir Inflammation sehen, behandeln wir die Patienten inzwischen auch mit Cortison. Inflammation heißt aktuell konkret Siderose, Kontrastmittelaufnahme in Black-Blood-Sequenzen. Da sehen wir wirklich Kontrastmittelaufnahmen in die Gefäßwände oder halt im Liquor eine wir behandeln noch nicht einen hohen Albuminquotient, aber wenn das praktisch zusammenpasst, das Bild, dann behandeln wir mit Cortison, auch wenn nicht die klassische inflammatorische CAA vorliegt, weil wir von dieser Spektrumerkrankung ausgehen. Und ich glaube, da geht es hin, dass wir individualisiert die inflammatorische Komponente bei der CAA einschätzen und die Patienten dann gezielt behandeln.
Und macht ihr das mit einer längerfristig ausgerichteten Therapie oder den klassischen neurologischen Cortisonstoß? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also wir machen 3 Tage Hochdosistherapie wie beim MS-Schub. Das sind ja häufig ältere Menschen, also so Schnitt 70 bis 80 Jahre. Die stecken das gut weg und dann schicken wir sie nach Hause und kontrollieren in 3 Monaten das MRT. Also schauen, wie hat sich die Siderose entwickelt, wie hat sich die Inflammation entwickelt. Wenn das zum Stillstand kommt, also Inflammation steht, Siderose ist nicht progredient, beobachten wir weiter. Also nächstes MRT wieder in 3 Monaten. Wenn wir umgekehrt ein Aufflammen der Inflammation sehen, also wieder Black-Blood-Sequenzen fahren hoch, Inflammation in der Gefäßwand, Siderose breitet sich aus, geben wir den nächsten Cortisonstoß. Und interessanterweise haben wir inzwischen 2-stellige Anzahlen von Patienten damit behandelt. Und der Großteil, also 80%, bleibt darunter stabil. Hat wirklich eine Siderose, die zum Stillstand kommt, eine Inflammation, die zum Stillstand kommt. Und interessanterweise kriegen die keine Hirnblutung. Dazu muss ich sagen, Siderose kriegen 11% der Fälle pro Jahr Hirnblutung. Wir haben die Leute inzwischen über 2,5 Jahre nachbeobachtet und haben 80% keine Hirnblutung bekommen. Also das ist ein Erfolg. Aber es bleibt so ein kleiner Anteil zurück, der ist nicht zum Stillstand zu kriegen, trotz Cortisonstoß. Die sind progredient. Und daran arbeiten wir zu verstehen, was ist denn da eigentlich los? Warum reagieren die nicht? Ist das eine B-Zell-vermittelte Erkrankung? Ist das eine T-Zell-vermittelte Erkrankung? Ist das eine Komplementsystem-vermittelte Erkrankung? Weil die bräuchten eine andere spezifische Therapie, um die Erkrankung einzudämmen.
Weil insgesamt ist das ja therapeutisch weiterhin eine schwierige Erkrankung, oder? Oder siehst du... Ja. Siehst du da irgendwas am Horizont aufleuchten?
Also was man schon macht in Studien, ist zum Beispiel Minocyclin und andere Therapeutika, die MMPs hemmen, also Matrix-Metalloproteinasen. Matrix-Metalloproteinasen zerstören die Gefäßwand. Also die führen dazu, dass eine Blut-Hirn-Schrankenstörung zunimmt und praktisch ein Austausch zwischen Blut und Gehirn stattfinden kann, also eine inflammatorische Komponente. Ich glaube, das waren jetzt erstmal monozentrische Studien, das ist noch nicht in eine klinische Studie übergegangen, aber was sie zeigen, ist auch inzwischen, dass das Hirnblutungsrisiko darunter reduziert wird. Also das ist so eine Denkrichtung, die extrazelluläre Matrix zu adressieren. Ich denke, der andere heiße Kandidat ist das Komplementsystem. Wir haben ja Komplementinhibitoren, die ja aber vorwiegend peripher momentan bei der Myasthenie eingesetzt werden. Und Marc, ich weiß nicht, ob sie ja. Also sowas wären die Denkrichtungen. Aber so weit ist man bei der CAA noch nicht, dass man genau versteht, was ist der inflammatorische Mechanismus. Was wir glauben, ist, dass es kein B-Zell-vermittelter Mechanismus ist, was wir so von Einzelstudien inzwischen kennen. Wir glauben, es ist eher ein T-Zell-vermittelter Mechanismus. Und Literatur sagt Komplementsystem und extrazelluläre Matrix. Also dazwischen wird sich das irgendwo therapeutisch bewegen. Plus mikrogliale Aktivierung, die aber durchaus reaktiv oder sekundär sein kann.
Ja, gerade was du jetzt sagst, dieses sekundär-reaktive, das sehen wir ja bei vielen auch manchmal auch primär neurodegenerativen Erkrankungen, dass doch zu einer T-Zell-Infiltration kommt und zur Aktivierung der Mikroglia, dass das trotzdem auch ein therapeutisches Target sein kann. Ich glaube, das wurde bisher immer unterschätzt, auch bei primär neurodegenerativen Erkrankungen. Deswegen finde ich es ganz spannend auch, dass jetzt bei der CAA in diese Richtung auch mal gedacht wird. Und ich kann nur sagen, ein Patient, den du behandelt hast, den ich hier geschickt habe, der hat wirklich dieser eine Cortisonstoß, der eine Therapiezyklus ausgereicht, toi, 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 wird einem mehr stabil. Also das ist echt interessant. Ja. Man denkt ja immer, passiert jetzt wieder was, aber auch kognitiv super. Also das ist sehr erstaunlich.
Das ist toll. Also das ist, aber ich kann sagen, das ist, ich weiß, es ist, wir erzählen hier öffentlich, aber wir haben dieses Paper eingereicht, wo wir genau das zeigen. Und die Journals haben ein Verständnisproblem. Die denken, wir behandeln eine inflammatorische CAA nach Standards, wie es seit 100 Jahren gemacht wird, wie Cortison. Aber das Verständnis zu schaffen, dass wir das Spektrum behandeln, das ist relativ schwierig erstmal auf die Straße zu bekommen. Also die Reviewer haben, also wir haben momentan ein Verständnisproblem von eigentlich einer coolen Sache. Die Innovation, die braucht, glaube ich, noch ein bisschen, bis die so durchsagt. Deshalb freue ich mich, dass wir darüber reden. Das macht es dann vielleicht, schafft es dann vielleicht auch mehr in die Breite.
Ja, das ist total spannend. Und am Ende des Podcasts, Steffi, sind wir nämlich fast, reden wir auch über andere spannende Dinge noch, die nämlich auch so ein bisschen weg von der Wissenschaft gehen, sondern mehr so auf dich persönlich. Damit habe ich dich, glaube ich, gar nicht richtig gebrieft vorab. Und zwar stellen wir ein paar persönliche Fragen. Ich würde sagen...
Eigentlich würde ich gerne noch eine ganz blöde fachliche Frage stellen, die mir so ein bisschen auf der Seele brennt. Kann ich uns alle entlasten. Und zwar, wir haben jetzt ja ganz viel über die CAA gesprochen, aber... du hast schon gesagt, die langweilige risikofaktorassoziierte Mikroangiopathie ist ja doch auch klinisch relevant eben. Und Kai und ich haben uns vor einiger Zeit auch mal mit der irgendwie unzureichenden Schlaganfallnachsorge beschäftigt. Das ist da ja sicherlich ein Faktor. Was kannst du denn nochmal so als richtig praktischen Tipp vielleicht für niedergelassene Hausärzte oder Patienten oder Angehörige mitgeben? Worauf muss ich quasi besonders achten bei der Einstellung des Blutdrucks, wie häufig muss ich vielleicht zum Hausarzt, zum Kardiologen gehen, dass dieses Risiko irgendwie möglichst minimiert wird?
Ja, also wir sind, also die vaskulären Hirnerkrankungen, die mikrovaskulären, wir gehen da inzwischen eigentlich ran, wie bei der Alzheimer-Erkrankung, um ehrlich zu sein. Also wir wollen, dass Prävention ist alles und multimodal ist alles. Das ist auch das, was wir unseren Patienten empfehlen, wenn sie dann kommen, möglichst vor dem ersten Schlaganfall. Also konsequente Einstellung aller vaskulären Risikofaktoren. Blutdruck 140, systolisch sollte grenzt sein, 140 zu 90 ist eigentlich noch zu hoch. Eigentlich sagt man 130 zu 80. Aber wir reden ja über ältere Menschen, die auch einen manifesten Hypertonus haben, die das zum Teil nicht vertragen. Von deren Sicht wäre ich, glaube ich, durchaus auch liberal, weil wenn sie dann stürzen, wenn die Blutdrucke sinken, haben wir auch nichts gewonnen. Ich glaube, wichtiger ist, ihnen noch mit auf den Weg zu gehen, geben mediterrane Ernährung, also Ernährungsumstellung. Das ist ja auch häufig ein Problem, dass die Menschen verstehen, dass ich was Gutes für mich tun kann, wenn ich mich gesünder ernähre, körperliche Aktivität, das ist auch hier in Sachsen-Anhalt ein großes Problem. Man geht in den Garten und sagt, okay, ich bin im Garten 2-3 Schritte auf und ab gegangen, aber dass dahinter auch Sport steckt, auch ein rascher Marsch, ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Aktivität. Und was eine große Rolle spielt, ist kognitive Aktivität, also soziale Isolation vermeiden, Gespräche führen, in Theater gehen. Also das, was man auch Patienten empfiehlt zur Demenzprophylaxe. Und was ganz, ganz toll wichtig ist, ist gesunder Schlaf, weil Schlaf genau die Vasomotion, also die Kontraktilität der Gefäßwände anregt und damit den Dreck aus dem Gehirn transportiert, das Abbeta aus dem Gehirn transportiert, die neuronalen Abbauprodukte. Also 7 bis 8 Stunden Schlaf. Sven hatte ich mich, glaube ich, einmal geeinigt auf 6 bis 8 Stunden Schlaf, dass das wichtig wäre. Und ich glaube, wenn man den Leuten so ein Multimodalkonzept gibt, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn der Blutdruck halt nicht slash, also 130, 80 ist, sondern kann auch 140, 90 sein, wenn man die anderen Risikofaktoren und den Lifestyle vernünftig kontrolliert.
Super. Jetzt stelle ich die erste persönliche Frage, wenn ich darf. Die wird aber auch nicht zu persönlich. Was ist denn so der letzte Kongress, wo du sagst, so, der hat mich so richtig geflasht und da würde ich allen jungen Kolleginnen und Kollegen mal raten, hinzufahren. Da habe ich richtig viel dafür gebrannt. Das war so interessant. Wo warst du da?
Die DGN. Die war richtig cool. Also ich muss, es gibt natürlich ein Bias. Ich fahre nicht ganz so viel zu Kongressen, weil wir auch Mini-Nachwuchs haben. Das heißt, ich bin ganz gern online unterwegs. Das ist für mich momentan leichter. Aber den letzten großen Kongress, den ich besucht habe, den ich total toll fand, war die DGN in Berlin. Das war toll organisiert, das war auf höchstem Niveau, modern, es war alles dabei. Und wir schicken unsere jungen Leute aus der Neurologie da auch 80% hin, sofern wir das in der Klinikbesetzung vertreten können. Notfallversorgung muss ja gesichert sein, aber wir schicken alle, die wir können, einfach um diesen Spirit mitzunehmen, sich zu vernetzen und das Riesending auch. Das ist, was ich so toll fand, war, dass es nicht nur eine fachliche Grundlage hat, sondern dass es einen interaktiven Austausch gibt mit diesen Remains of the Day. Das fand ich ganz toll. Und dass es auch eine politische Dimension gab, eine historische Dimension. Fand ich auch ganz toll, die Entwicklung der DGN, die, wie die Neurologen sich abgelöst haben von der Nervenheilkunde als eigener Stream. Also das fand ich, also Konzept fand ich klasse.
Also wozu in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?
Ja, fand ich echt toll.
Aber zum Thema Ferne, Steffi, du warst ja auch im Ausland forschen in den Staaten. Und gerade reden wir ja auch, dass bei der DGN, ich kann mich daran erinnern, es ja auch politisch zunehmend ja auch besprochen wird, dass Wissenschaft unter Druck gerät in vielen Ländern der Welt. Wie ist so deine Erfahrung zum einen aktuell mit Kooperationspartnern in den Staaten? Und was würdest du vielleicht auch jungen, angehenden, ja, wissenschaftlich interessierten Ärzten, Biologen, also Wissenschaftler als solchen raten, ist Auslandsaufenthalt weiterhin sinnvoll? Hat das dir viel gebracht? Was ist so deine?
Also ich, ja, wir kooperieren konkret ja viel mit dem MGH, also in Harvard. Harvard ist das, glaube ich, mit, da gibt es zwei Partner, mit denen ich sehr, sehr rege kollaboriere. Da hat sich nichts geändert. Also wir haben jetzt einen großen Grant eingeworben, der von der USA bezahlt wird. Das ist USA praktisch, da ist der PI und mit europäischen Standorten, da sind wir dabei. Das lief vollkommen liberal und den haben wir gewonnen, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Also ich habe bisher im Alltag konkret keine Restriktionen erfahren in der Zusammenarbeit mit den Kollegen. Und Auslandsaufenthalt, ich muss sagen, also wir waren 3 Jahre in Berkeley mit der Familie. Das war das Beste, was wir machen konnten. Das war allerdings, das war zu einer anderen Zeit. Das war 2014 bis 2016. Das, was wir mitgenommen haben, ist viel, viel Resilienz. Und deshalb würde ich jungen Menschen auch immer empfehlen, das zu tun. Also man ist im Ausland auf so seine Kernkompetenzen. Man muss sich sehr auf seine Kernkompetenzen besinnen. Man muss sehr viel Optimismus mitbringen. Man muss viel Widerstandskraft mitbringen, weil man ja vollkommen neu irgendwo startet in einer ganz anderen Environment mit einer anderen Kultur. Aber man bekommt dafür ganz, ganz viel zurück. Also man kriegt eine enorme Horizonterweiterung und man bekommt etwas, was einen über das ganze Leben trägt. Also in den USA, in Kalifornien haben wir enorm als Familie einen riesen Motivationsschub bekommen. Also wo kann Forschung hingehen? Man sieht, wo hängen die Trauben, was ist alles möglich? Und man sieht eine Kultur des Optimismus. Das ist das, was ich dort mitgenommen habe von den Amerikanern. Und ich würde das jederzeit wieder tun. Ich weiß nicht, ob es noch so ist, wenn man heute hinkommt, wahrscheinlich nicht. Aber ich würde jedem jungen Menschen für eine wissenschaftliche Karriere einen Auslandsaufenthalt wieder empfehlen. Immer.
Steffi, du hast gesagt, du hast Mini-Nachwuchs, deswegen weiß ich nicht, ob diese Frage, die ich vielleicht noch stellen darf, adäquat und angebracht ist. Aber gibt es ein Buch, das du besonders gerne gelesen hast und das du auch unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen würdest? Das muss jetzt kein medizinisches Buch sein, sondern etwas, was dich persönlich weitergebracht hat?
Ja, das hat auch jetzt was mit der USA zu tun. Ich muss überlegen, wie das hieß. Das hieß Tyrannei. Das habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Das war was ich ganz kürzlich gelesen habe. Da gab es die 20 Regeln der Tyrannei. Also woran sieht man, dass Tyrannei losgeht? Also vorausschauender Gehorsam oder vorauseilender Gehorsam oder Verletzung von Standesregeln. Das fand ich enorm toll. Das fand ich für unsere Zeit passend. Das ging um kritisches Denken, um Erkennung von Manipulation, um die Frage, sich selbst treu zu bleiben, kritisch zu hinterfragen. Das war ein ganz dünnes Buch und ich kann wahrscheinlich auch noch den Autor nachliefern. Ich habe aber nicht im Kopf. Ist ein berühmter Historiker, auch aus den USA geschrieben. Vergleicht viel mit der Entwicklung in der USA mit dem Zweiten Weltkrieg. Fand ich stark. Ich bin sonst nicht so politisch engagiert. Das fand ich aber eine tolle Geschichte. Ich liefere das auch noch nach, wie das genau heißt. Habe ich da hinten im Schrank stehen.
Das haben wir in die Shownotes, genau.
Steffi, eine Sache noch. die mir persönlich auch wichtig ist, erstmal dir zu danken, weil auch du hast mich meiner ersten wissenschaftlichen Zeit ziemlich unterstützt und ich weiß, dass du eine Vielzahl von Doktoranden begleitet hast und immer noch begleitest und auch immer für jede Kooperation zu haben bist und unterstützt. Ja. Da aber auch die Frage, wir erleben ja schon auch, dass deutschlandweit die Universitäten schon ein bisschen in der Krise sind. Ja? Wir sehen immer weniger Promotion, Habilitation, wir sehen offene Lehrstühle etc. Was glaubst du auch im Ausblick, was wünschst du vielleicht auch uns, unserem Fach, was brauchen wir, damit das Fach attraktiv bleibt, damit Wissenschaft attraktiv bleibt? Was sind so Sachen, die du dir vielleicht wünschen könntest, wenn du es entscheiden könntest?
Also was ich bei unserem Nachwuchs sehe, ist natürlich, dass es eine andere Generation mag. Wir sind auch, oder wir alle sind noch keine alte Generation. Ja? Wir sind irgendwo in Midlife und trotzdem ist die neue Generation anders. Was ich sehe, ist der Wunsch, Dinge zu tun, die jungen Menschen sinnvoll finden. Der Wunsch nach Selbstverwirklichung, der Wunsch aber auch nach klaren Regeln, nach Freiheit. Und man möchte vor allen Dingen auch ein gutes Leben haben. Also die Karriere soll nicht mehr dazu führen, dass das eigene Leben nicht funktioniert. Also der Verzicht auf Familie, der Verzicht auf Freizeit, der Verzicht auf Work-Life-Balance soll nicht da sein, sondern es muss irgendwie harmonisch miteinander spielen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir, die wir in Leitungspositionen sind, den jungen Menschen auch das ermöglichen, damit unsere Wissenschaft weitergehen kann. Also Spirit und Erfüllung eines glücklichen Lebens gemeinsam. Also es muss Spaß machen. Also sie müssen Freude an der Sache finden und das nicht als eine Entbehrung anderer Dinge erleben.
Ja, also ich kann da auch nur sagen, ich glaube, das wünschen wir uns alle. Aber auf der anderen Seite sehen wir ja auch, glaube ich, gerade zunehmend auch politisch den Druck auf unser Gesundheitssystem, immer weniger Zeit für Patienten, dann soll noch Zeit für Forschung bleiben. Ich glaube, da müssen wir alle ran, dass wir da auch das Signal setzen, wie wichtig es ist, dass wir uns hier weiterhin auch für dieses Fach, für die Erkrankung und für unsere Patienten begeistern lassen. Ne?
Ich wollte nur sagen, die gute Nachricht ist ja vielleicht hinaus auch, es ist möglich. Also man kann ja Modelle schaffen und Nischen bauen, dass man es eben vereinbaren kann. Es ist vielleicht ein bisschen mehr Organisation und Aufwand, aber es ist ja tatsächlich umsetzbar.
Also ich glaube, ein Geheimnis ist halt das Netzwerk. Also was meine persönliche Erfahrung ist, was man allein nicht schafft, schafft man bei einer großen Gruppe. Also das ist einfach, und das bringt dann jedem Einzelnen Zeit und Freiraum zurück, wenn man ein Netzwerk hat, auf das man sich verlassen kann. Also der Team-Spirit, glaube ich, ist wichtig.
Ich glaube, dass vor allem aber auch, das merke ich zumindest auch bei der Betreuung von Doktoranden, dass vor allem auch flache Hierarchien, klare Regeln, Fairness, Transparenz sehr wichtig ist und nicht politische Spielereien etc. Ich glaube, das ist das, was manchmal auch in der Medizin und anderen Bereichen dafür sorgt, dass Leute frustriert sind. Ne? Und ich finde es an sich schön, dass die Generation sagt, nee, ich muss das alles ertragen, um erfolgreich zu werden, sondern ich möchte vornherein, dass gar nicht erst zustande kommt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man immer auf junge Generationen schimpft. Nee, im Gegenteil. Ich glaube, diese Differenzierung, dieses kritische Denken darüber ist extrem wichtig.
Ja.
Ich glaube, zum Schluss würde ich gerne nochmal so ein paar Sachen rekapitulieren. Also Steffi, das Gespräch mit dir hat mich sehr beeindruckt. Ich danke dir ganz herzlich für diesen Einblick in eine Erkrankung oder in eine Gruppe von Erkrankungen, die unterschätzt wird in der Neurologie und vielleicht mehr beachtet werden muss. Ich nehme mit, dass das klinische Bild sehr heterogen ist von Small Vessel Diseases und von der CAA, dass man daran unbedingt denken muss, dass man spezifische MRT-Diagnostik braucht, dass LIQ4 als Biomarker immer größere Bedeutung gewinnt, auch wenn es darum geht, eine Risikostratifizierung zu machen für zum Beispiel das Blutungsrisiko. Und ich nehme mit, dass da sich noch einiges tun wird in der Forschung. Das Thema Inflammation hast du genannt, das möglicherweise dann auch Auswirkungen hat auf die Therapie. Vielen Dank. Ich fand es super spannend. Das ist Wahnsinn, wie du sprudelst vor Wissen und ja anscheinend auch Familie hast und eine Klinik leitest. Also herzlichen Glückwunsch. Das finde ich ganz toll, was du machst.
Vielen Dank.
Ja, ich denke, ich kann mich da auch noch anschließen. Kai, das war ein super Schlusswort. Ja. Also ich bin auch ganz happy und freue mich vor allem, Steffi, dass wir so eng kooperieren und freue mich vielleicht auf die nächste Runde, wo wir ein bisschen mehr über die CIA erfahren, vielleicht in einem Jahr, wo wir ein Stück weiter sind mit der ganzen Sache.
Das sollten wir unbedingt weiter fortsetzen, genau, vielleicht in einem Jahr, das wäre toll.
So, jetzt mache ich aber einen Deckel drauf. Steffi, auch von mir, vielen Dank, dass du da warst. Genau, auch allen natürlich hier draußen, die dir zugehört haben. Und auch ich würde mich freuen, wie gesagt, wenn du in absehbarer Zeit nochmal vorbeikommst zum Kooperationspodcast oder zu Klinisch Relevant und so ein bisschen berichtest, wie es mit dieser Richtung, mit der inflammatorischen Richtung weitergegangen ist, ob ihr da auf dem richtigen Weg lagt. Danke.
Vielen Dank.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich für euer Interesse. Das hat mich sehr, sehr gefreut und wie Sven sagt, es hat mir viel, viel Spaß gemacht, über die eigene Sache zu reden. Das war toll. Also vielen, vielen Dank für euer Interesse und eure Zeit. Ich komme gerne wieder.
Vielen Dank.
Bis bald, ja.
Bis bald.
Ja. Tschüss. Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.